ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Von hier passt wahnsinnig gut in diesem Falle. Den werten Namen hätte ich gerne.
Sven Rössel ist mein Name.
Geburtstag.
27. März 82.
Das heißt, Sie sind jetzt 43.
Richtig, 43.
Ist ja noch richtig jung.
Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Bei den Aufgaben, die Sie übernommen haben, waren Sie auch immer ziemlich jung, ne?
Exakt, genau.
Musikschule Zittau mit 31 oder
richtig,
was?
Richtig, genau, recht früh. Es war eine große Herausforderung, aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich die so früh habe machen dürfen.
Wie lange haben die Damen und Herren die Augenbrauen gehoben, was der Jungsche denn da will?
Nur wir mussten ein bisschen zusammenfinden, aber das Schöne war ja in der Oberlausitz im Dreiländereck, dass man sich kannte. Das war ja meine Musikschule, in die ich selber gegangen bin als Knabe sozusagen. Und dann kommt man wieder zurück mit Ideen und wir haben uns miteinander, glaube ich, ganz gut gefunden, haben vieles ausprobiert. Ach, ich glaube nicht, dass sie die Augenbrauen gehoben haben. Manchmal vielleicht hat mein Büro gesagt, oh je, was hat er denn da jetzt schon wieder vor?
Haben wir doch noch nie so gemacht.
Ja,
doch. Geburtsort?
Cottbus.
Der Beruf?
Das ist der klassische Dreischritt, Musikschulleiter, Pädagoge jetzt, Musiker, Musikwissenschaftler und ein bisschen Kulturpolitik ist auch dabei.
Können Sie sich vorstellen, dass Kulturpolitik einen größeren Raum einnehmen könnte?
Es muss sogar, und es ist auch zunehmend mehr jetzt mit den Aufgaben, die ich jetzt übernommen habe im Landesverband der Musikschulen und auch im Kultursenat im Freistaat Sachsen. Das ist sehr nötig, ist aber ein Bereich, wo man, naja, so konkret, wo man etwas machen kann. Als Musiker hat man ja immer ein Ziel, ein Konzert nächstes Wochenende und so weiter. Das ist in der Kulturpolitik nicht so ein Sprint, sondern eher ein Dauerlauf. Das muss ich lernen.
Ja, vor allen Dingen, man muss sich dann kulturpolitisch auch darum kümmern, dass Prozesse sozusagen nicht rückabgewickelt werden. Also, dass es nicht nach vorne geht, sondern zurück.
Genau, das ist so mein Eindruck. Wir sind gerade so ein Stück in der Rückwärtsbewegung und die gilt es aufzuhalten, dass wir zumindest bewahren momentan und das nicht zu viel wegbricht. Weil wenn es einmal weg ist, sagt man ja, dann kriegt man es schnell, so schnell nicht wieder aufgebaut.
Da kriegen Sie richtig gute Laune bei 15% Zöllen, ne, von Donald Trump.
Ja,
mit den Auswirkungen, die man ja noch gar nicht richtig einschätzen kann wahrscheinlich.
Ja, vor allem, wir müssen ja aus der Talsohle raus. Ich brauche ja eine boomende Wirtschaft, weil ich ja natürlich von den vielen Steuern, die dann irgendwann hoffentlich wieder sprießen, was ganz Tolles machen kann für das Gemeinwohl. Aber da sind mir ja die Hände gebunden, wenn ich das sehe. Ja, aber es hätte ja viel schlimmer kommen können.
Also wenn Ursula von der Leyen's Hände gebunden sind, dann sind die ihre wahrscheinlich erst recht gebunden.
Das ist kleiner Musikschulleiter, na klar.
Was treibt Sie an?
Was mich antreibt, ist, die Gemeinschaft ein Stück besser zu machen.
Was heißt das für Sie?
Naja, andersrum gesagt, wer Musikschulen schließt, der macht ja einen ganz gravierenden Fehler, weil ich dann das Gemeinwohl vor Ort gar nicht mehr so gut steuern kann. Und ich glaube, diese tägliche Arbeit, die wir da mit den Kollegen machen in der Fläche, auch im ländlichen oder urbanen Bereich, das ist eine ganz wichtige, weil das ist eine unmittelbare Erfahrung. Und das meine ich mit die Gemeinschaft ein Stück besser machen. Durch ein Kulturevent, durch den Musikunterricht, dass man auch etwas, was über die MINT-Fächer hinausgeht, noch vermittelt. Das meine ich damit.
Ich erinnere mich, dass Kurt Masur, Gott hab ihn selig, vor mindestens 20 Jahren genau dasselbe gesagt hat. Geht nicht an die Musikschulen ran, fördert die. Da darf nicht gekürzt werden.
Ist so.
Hat man offensichtlich trotzdem noch nicht immer verstanden. Ne?
Also es gibt viele Akteure, die das unterstützen. Es ist jetzt nicht so, dass es grundsätzlich zur Debatte steht. Aber es ist jetzt so, wir hatten ein sehr hartes Jahr, Januar bis zum Beschluss des Doppelhaushaltes in Sachsen.
Weil niemand was wusste, was er rechnen kann.
Genau. Und es war wie so ein Stillstand und die Kassen wurden immer leerer und dann ist natürlich die Frage, ich habe auch schon von Einrichtungen, gerade auch meiner ehemaligen da im Dreiländereck, dort wurden tatsächlich auch Standorte stehen zur Debatte und das ist so der Anfang vom Ende sozusagen.
Ne? Und das, wo Kultur im ländlichen Raum doch so hoch gehalten wird, zumindest exakt. Verbal.
Ja, ja, es ist auch, jetzt gibt es natürlich Wege und man muss tatsächlich auch mal sagen, Leute, das ist die Konsequenz, wenn es jetzt nicht beschlossen wird, wenn es keinen Mittelfluss gibt, dann ist das die Konsequenz zu schließen und das ist natürlich fatal, weil es gibt diesen schönen Spruch, kurze Wege, kurze Beine, das muss einhergehen. Also ich muss nicht immer in den Bus steigen und eine halbe Stunde von A nach B fahren, um dort dann einen Fagottunterricht zu bekommen zum Beispiel. Also ich glaube, gut, das muss nicht überall gewährleistet werden, aber so eine Grundversorgung muss doch gewährleistet sein. Also ich halte das ganz wichtig, weil ich habe neulich so eine Statistik gesehen, mit 1% Kultur, das ist jetzt ein bisschen sehr verkürzt, kann man 20% die Hassrede reduzieren. Also es ist ein sehr gut investiertes Geld. Und ich werde nicht müde, das überall zu wiederholen.
Kultur macht Menschen friedlicher, meinen Sie?
Ja, ja.
Ich würde es mir wünschen. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ah, das ist dort, wo man sich nicht erklären muss. Ja, ich war jetzt im Sommer in der Oberlausitz und da merke ich so, ach, das Herz geht auf, man trifft auf den Marktplatz in Zittau Freunde, Bekannte. Das lerne ich gerade in Torgau, wo ich jetzt wohne, lerne ich das auch. Aber diese Berglandschaft ist für mich was ganz Großartiges. Wusste ich gar nicht. Es ist ja manchmal, muss man so ein Stück Abstand nehmen, um das zu relativieren. Also da, wo ich mich nicht erklären muss.
Wie haben Sie sich denn als Kontrabassist, als Musiker, als Profi in der Welt gefühlt? Sie haben ja auch andere Länder kennengelernt.
Ja, das ist ein Punkt, den möchte ich überhaupt nicht missen. Diese Reisefreiheit und dass man, es hätte ja auch ganz anders kommen können. Ne? Wir haben ja festgestellt, ich habe eine Ostbiografie. Und ich weiß das total zu schätzen. Und ich staune manchmal selber, wenn man dann seine eigene Biografie liest und da steht Brasilien drauf oder auch Moskau. Wobei das jetzt gerade zwei Beispiele sind, wo das sind Länder, wo ich schon gemerkt habe, oh, hier tickt es doch sehr anders. Weil wir waren da gerade da, als dieser Tag der Armee in Moskau gefeiert wurde. Und wenn dann so diese ganzen Geräte an einem vorbeifahren, habe ich gesagt, jetzt gehst du mal lieber ins Hotel. Aber auch in Brasilien selber, was sind tolle Erfahrungen. Und ich glaube, dass das aber auch etwas ist, was man denn, ja, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, was man ein Stück auch mitgeben kann. Dass man mal über den Tellerrand geschaut hat. Aber am liebsten spiele ich doch in Mitteldeutschland. So.
Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
Die Motetten von Johann Sebastian Bach.
Ich bin überrascht und ein klein wenig enttäuscht.
Sie hätten es noch früher? Ja, da kann man ja mal sagen, ohne die drei großen S sozusagen hätte es auch den Bach nie gegeben. Aber das ist etwas, das berührt mich total. Vor allem, wenn es die Knabenchöre singen. Das ist so, was ich vorhin beschrieben habe mit den Bergen. Manchmal weiß man das nicht, was einen so berührt. Und wenn die Knabenchöre singen und ich vielleicht auch ein bisschen, ja, überarbeitet oder angespannt und dann geht man in so ein Konzert oder noch schlimmer war es, als ich neulich mit dem Kreuzchor gespielt habe. Das Konzert war zu Ende und die haben eine Zugabe gesungen. Das hat mich total berührt. Also das, ja, das ist ein Geschenk.
Fließen da Tränen bei Ihnen?
Ja, ja. Ja, das Schlimme ist, wenn man dann nochmal zum Schlussapplaus raus muss.
Dann wird es nicht besser.
Ja, wird es vielleicht auch nicht besser, aber die machen das ganz toll. Es berührt. Ja.
Berühren Sie die Motetten von Bach vielleicht auch deshalb noch einmal besonders, weil Ihr großer Sohn Tomanger war und sicherlich die eine oder andere singen durfte?
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so das, was da noch so mitschwebt. Ne? Weil wir natürlich dann, vielleicht nicht zu oft, aber wenn wir da waren, dann ist es so ein väterlicher oder ein elterlicher Stolz, ne? Von der Elternempore, der einen da überkommt. Ja, und jetzt würden Sie wahrscheinlich fragen, warum sind da jetzt die Kruzianer? Warum berührt dich das so sehr? Ja, aber das ist, glaube ich, diese Farbe von Knabenstimmen, vom Sopran. Das ist was ganz spezielles Timbre. Ne? Ja. Ja, und dann natürlich dieser elterliche Stolz.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Oh, das ist etwas, was ich über den Sommer jetzt gelesen habe. Ich habe es noch nicht ganz vollendet, weil man muss es dann noch ab und zu weglegen. Das ist Fortensteg, ein Roman von Wolfgang Sörgel. Der spielt in den 30er Jahren in einer Chemnitzer Gesellschaft und da gibt es frappierende Parallelen zum Jetzt, zu unseren Tagen mit dem Völkerbund, der dann so ignoriert wird und mit den Grenzüberschreitungen und den kriegerischen Auseinandersetzungen und was das mit dieser Gruppe von, ja das war glaube ich die, heute würde man sagen die High Society von Chemnitz, was das mit diesen Menschen da macht, die auseinanderfliegen mit diesen in Anführungszeichen Mischehen, ja mit diesem Fanatismus und das gibt mir schon sehr zu denken. Ja, deswegen habe ich es noch nicht zu Ende gelesen, weil der ist sehr gut recherchiert, der Roman. Frappierend, ehrlich gesagt.
Fortensteg von Wolfgang Sörgel mit OE geschrieben. Wie beginnt Ihr Tag?
Ja, wir haben in Torgau diese grünen Halsbandsittiche. Die waren vor allen Dingen im Frühjahr sehr aktiv. Wir haben offenes Fenster immer, wenn wir da zur Nachtruhe da sind. Und die Vögel wecken mich tatsächlich. Ja, und dann geht's in die Küche und dann wird gefrühstückt. Allerdings jetzt in den Ferien ist das ein bisschen später.
Als sonst? Wann stehen Sie auf?
Ja, 6.30 Uhr stehe ich auf, aber die Vögel sind natürlich deutlich früher.
Dann hören Sie MDR Kultur?
Ja, im Auto.
Danke. Wir müssen mal über Andreas Hammerschmidt reden.
Gerne.
350. Todestag. Ein Mann, 1611 in Böhmen geboren, 1675 in Zittau verstorben. Über 700 bekannte Kompositionen. Und Sie haben ein wunderbares Buch vorgelegt im Kamprad Verlag, eine Bildbiografie Andreas Hammerschmidt. Wie sind Sie auf Hammerschmidt gestoßen und was sollte man über diesen Mann wissen? Ich bekenne gerne, ich weiß sowieso sehr wenig, also Schütz, klar, kommt kein Weg dran vorbei, auch verbunden mit dem 30-jährigen Krieg. Das Thema fasst mich wiederum immer wieder besonders an, die Vorstellung 30 Jahre Krieg, Europa völlig verwüstet. mit nachhaltigen, schlechten Folgen auch. Mhm. Und dann komponiert da jemand, auch dieser Andreas Hammerschmidt, der wohl wirtschaftlich auch sehr, sehr erfolgreich war. Dem ging es richtig gut. Das war ein wohlhabender Mann. Mhm,
genau. Also es ist ein Zittauer Komponist. Ja, er hat da als Organist gewirkt an der Hauptkirche, also bis zum Lebensende. Vorher waren verschiedene andere Stationen. Und er hat, das sieht man da, er hat mehrere Häuser gehabt, ein Gartenhaus sozusagen, ganz, ganz toll. Und man rätselt so ein bisschen, und ich konnte es auch nicht genau herausfinden, wo dieser Wohlstand herkam. Denn möglicherweise war diese Drucke, ja, mehrfache Auflagen, das war sehr erfolgreich, das ist erstaunlich, weil es vielleicht auch nicht zu schwer war, wie vielleicht die höfische Musik. Das war eher so die bürgerliche Kirchen- und Kammermusik. Das war extrem nachgefragt, aber das ist ja nur nicht so, dass man damit, oder das war schon immer so, ist auch heute noch so, verdient man ja kein Geld damit, mit diesen Auflagen. So ein Papier war teuer, der Druck war teuer und trotzdem gab es eine hohe Nachfrage. Ich vermute, dass sein Wohlstand durch seine Prager Ehefrau zustande kam, weil das war aus dem Prager Kaufmannsgeschlecht und dann gab es so eine gewisse Möglichkeit, die ihm das quasi gestattet hat, zu komponieren. Und was ich auch gelernt habe, was mich überrascht hat, war, dass es ja als Organist, das war sein Brot, Lohn- und Brotberuf, wenn es da Trauerperioden gab, dann konnte es gut mal sein, dass da mehrere Monate im Grunde gar keine Kirchenmusik stattfinden konnte, wenn der Kurfürst starb oder irgendwelche Ereignisse waren. Und das waren ja Momente, wo man, zwar kann man da auf dem Klavichord dann üben, ja, für bessere Zeiten, oder aber, so wie er das gemacht hat, komponiert man. So, also es war im Grunde sicherlich ein Geschäftsmodell oder Beschäftigungsmodell, aber nicht im Sinne, man verdient Geld, sondern ich glaube, was ihn angetrieben hat, war der Glaube.
Mhm. Also wie bei Bach.
Ja, genau. Mhm. Und das, auch da steht unter den Werken am Ende so die Deo Gloria. Also das ist nah beieinander. Also
das ist eine starke Motivation.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Man weiß, für wen man das tut.
Genau.
Und ich frage mich immer wieder, bei Menschen, die in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs gelebt haben, wie ging das überhaupt? Da war doch Krieg all überall und Verwüstung und Belagerung und entsetzliche Geschichten.
Ja.
Und der komponiert freundlich und macht nette Konzerte mit einer großen Belegschaft vielleicht sogar.
Exakt. Das, von hinten nach vorne ist das wirklich höchst frappierend. Wir haben jetzt im vorletzten Jahr letztes Jahr war das, eine der größtbesetzten Motettenbände herausgebracht. Oder ja, das sind so musikalische Andachten vielmehr. So. Und die sind wirklich bis zu 12-stimmig, weil Sie das gerade sagten, ne? Opulent besetzt. Mhm. Und die sind 1646, also vor dem Ende des 30-jährigen Krieges erschienen. Ja, da muss man sich vorstellen, begrenzte Ressourcen mit wenig Papier möglicherweise und dann durchziehende Truppen und all diese Sachen. Vielleicht muss man auch ein Stück weit, gerade was so das Ende des 30-jährigen Krieges betrifft, das Bild etwas revidieren von den zerstörten Landschaften. Also Schütz hat immer geklagt, dass seine Hofkapelle nicht mehr spielfähig ist um die Zeit. Aber die bürgerlich-städtischen Bereiche und gerade im Sechs-Städtebund in der Oberlausitz gab es möglicherweise doch werden die Leipziger nicht gerne hören, aber Zittau war mal reicher als die Messestadt seiner Zeit. Das ist aber lange vorbei, aber man hat dort eben die Kultur bei deutlich weniger Einwohnern als heute, das finde ich immer ganz spannend, sehr hoch gehalten. Und das war eine sehr gute Stelle. Da gibt es so alte Chroniken, die habe ich gewälzt. Und okay, wer war Bürgermeister, steht da immer am Anfang. Und dann ist die Einwohnerzahl. Und ich habe gesagt, mein Gott, das waren 15.000 Einwohner. Und die haben dort solche 12-stimmigen Sachen aufgeführt. Der hat das ja nicht nur für den Druck und für die Welt in Anführungszeichen produziert, sondern vor Ort ausprobiert und dann in den Druck gegeben. Ja? Und trotzdem, das darf man nicht vergessen, ich will das jetzt nicht schön malen oder so. Also ich glaube, da war eine große Überzeugung und ein großer, starker Glaube da. Und doch muss er vielleicht nochmal auf die Kindheit oder auf die Jugend zurückkommen. Der ist ja als Jugendlicher quasi aus Brücks, Most in Tschechien, musste er fliehen, weil dort die Rekatholisierung eingesetzt hat. Also das war ganz frappierend. Die haben bis zuletzt dort ausgeharrt, waren eine der letzten Familien als Sattler, im Sattlergewerbe. Also sowas wie heute der Automechaniker. Ne? Sind die quasi dort als Letzte vom Bord gegangen und dann nach Freiberg, haben dort schnell das Bürgerrecht erworben. Aber diese Soldateska und was man da so liest, ja, wie die Armee da umgegangen ist mit den Bürgern, weil sie einfach den, Anführungszeichen, falschen Glauben hatten, das ist schon also brutalst. Und dann diese durchziehenden Heere, und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube aber, dass dadurch so eine Unmittelbarkeit in der Musik auch zustande kommt. Also wenn man das heute aufführt, spürt man das ganz stark. Ja, uns geht vielleicht, wenn man das mit heute vergleicht, ein bisschen zu gut, um das genau zu verstehen.
Wahrscheinlich.
Möglicherweise.
Wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich. Ich denke gerade zurück an einen Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, Weihnachtsoratorium, also Johann Sebastian Bach, gespielt von David Striso. Mhm. Und ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht, der David Striso. Mhm. Und ich habe so gedacht, naja, so ganz angenehm war der Johann Sebastian Bach, aber menschlich gesehen jetzt nicht. Könnte ganz schön cholerisch sein und so weiter. Ja. Wie habe ich mir einen Hammerschmidt vorzustellen?
Ich glaube, da gibt es gewisse Parallelen. Also wenn man den Buchdeckel hier nimmt, wie er hier so ein bisschen feist da reinschaut, so mit diesen, wie nimmt man diese beiden Falten zwischen den Augenbrauen?
Die Zornesfalten.
Die Zornesfalten sind ganz markant. Noch ein sehr prüfender Blick und dann, ja, ich glaube, lächeln, ja, ist auch nicht so seins gewesen. Und wenn man dann, das ist ganz spannend, gibt da so ein paar Anekdoten, die vielleicht im Zusammenhang mit der Verrohung der Sitten stehen zu der Zeit. Ja. Als der Kurfürst zu Besuch war, da hat er, also gibt es in den Zitterchroniken, hat er sich auf dem Marktplatz mit dem Weinschenk geprügelt, weil wahrscheinlich noch eine Rechnung offen war. Und das musste dann quasi sofort geklärt werden. Jetzt raten Sie mal, wer zuerst ins Gefängnis musste, der Weinschenk oder Hammerschmidt?
Hammerschmidt?
Nee, den brauchten sie ja noch. Der musste ja die Kirchenmusik besorgen an den Orgeln. Das war opulent. Da haben sie erstmal den Weinschenk.
Hat er schamlos seine Position genau. ausgenutzt.
Vermutlich wusste er das. Und er musste dann später einsitzen, ne? Weil dann die Schulden sehr hoch waren. Aber erstmal musste er spielen.
Sie haben ja intensiv recherchiert, was es von dem Mann gibt. Also auch an Urkunden. Geburtsurkunde liegt nicht mehr vor.
Das ist total schade.
Erster Akteneintrag, auch eine Schlägerei, glaube ich. Mit 18. War das die? Nein, die war früher. Nee,
das war früher. Das ist eigentlich ganz schlimm. Ich habe dir gehofft, ich komme da drum rum, weil das ist ja mein Komponist, Hammerschmidt. Ja.
Ja, und?
Aber die erste Quelle, die man tatsächlich findet von ihm, ist weder eine Taufmatrikel und wie Sie sagen, auch keine Nachricht über seine Geburt, sondern auch wieder eine Schlägerei in Freiberg. Ne? Familie ist frisch angekommen, hat das Bürgerrecht erworben, hat das Gewerbe wieder eröffnet und konnte sich sogar eine Haushälterin leisten. Und da gibt es auch eine Aktennotiz auf dem Gericht, weil sie, diese Haushälterin wurde von Hammerschmidt auf offener Straße geschlagen, sodass sie zusammengebrochen ist. Und das tut natürlich weh, wenn man einerseits diese tolle Musik hat und diese Überzeugung und dann hat man diesen, ja, es ist halt ein Mensch, ja, auf der anderen Seite. Ich hätte gern was anderes als erstes da präsentiert.
Ein Komponist und Arschloch. Das ist eine...
Könnte so sein,
ein
ja.
Ein gewisses Dilemma. Ich habe mich auch gefragt, der Grabstein, der muss unglaublich präzise beschrieben worden sein, weil der Text immerhin ist auf einer Stele zu Ehren von Andreas Hammerschmidt wieder aufgeschrieben und aufgestellt worden, diese Stele. Aber der Grabstein ist weg. Was ist damit passiert?
Es gab schon damals die sogenannten Hundstage, in Klammern, das ist auch ganz spannend in den Chroniken, diese Aufzeichnung über die Naturereignisse mitzulesen. Wann war es heiß und wann gab es Fluten und Dürre und so. So ein bisschen wie die Bildzeitung, ja, so von damals kriegt man einen super Eindruck über das Zeitgeschehen. Und da gab es einen Lehrer, der ist, wann muss das gewesen sein, kurz vor der Jahrhundertwende, 16., 17. Jahrhundert, in den Hundstagen auf die Friedhöfe gegangen und hat die Grabsteine dokumentiert. Und das ist für uns das Glück, weil er hatte genau auch die Inschriften, wo ist derjenige begraben, was steht da drauf. Ne? Also erst von ihm und dann von der Ehefrau quasi war dieser Stein. Und der muss sehr opulent gewesen sein. Und dann aber gab es ja wieder ein Aufblühen der Stadt im 18. Jahrhundert. Und dann brauchte man natürlich diesen Platz und hat dann riesengroße, für unsere Verhältnisse wirklich ganz, sind wie überdimensionierte Grufthäuser dann auf diese Grabstätte draufgebaut. Das heißt, man kann die Koordinaten finden und man weiß auch noch, was draufgestanden ist auf diesem Grabstein. Und das Tolle ist, dass wir in der Stadt selber, als es die Tage der mitteldeutschen Barockmusik gab, kurz vorher mit dem Steinmetz, mit Herrn Fribolin, haben wir dann diesen Grabstein tatsächlich wieder als Stele hingestellt, damit man wenigstens einen Ort hat, wo man hinpilgern kann. Das ist ja für Bach genauso wichtig, auch wenn es da vielleicht Fragezeichen gibt, ne, mit der Thomaskirche, oder mit dem Umsetzen dahin. Aber es braucht einen Ort, wo man dran erinnert. Und das ist ganz spannend, dass die Leute, die dann zum großen Fastentuch da pilgern in Zittau, die gehen dann an dieser Stele vorbei. Oder wenn wir da Konzerte machen, ist Pflicht, dort einen Fototermin zu machen. Ja, vor diesem Grabstein. Ich finde das ganz wichtig.
Genau. Und nicht, dass jetzt dauerhaft ein falscher Eindruck von Andreas Hammerschmidt hängen bleibt, so nach der Devise Schläger, Wüstling. Was soll da gekommen sein? Musikalisch eine ganze Menge. Vor allen Dingen eben geistlich Hochwertiges. Mhm. Und für Sie, Sven Rössel, Gast bei MDR Kultur trifft, und für alle anderen, die sich interessieren für alte Musik, jetzt herzlich lieb hab ich dich, Choralmotette für 6 Singstimmen und Basso Continuo. Klingt Andreas Hammerschmidt, die Aufnahme mit dem Ensemble Polyharmonique. Sven Rössel zutiefst begeistert, weil er Fan ist vom Ensemble Polyharmonique. Warum sind Sie Fan? Ich meine, es klingt sehr gut.
Ja, das natürlich ist es die Reinheit der Musik, die super beherrschen, auch mit der Mitteltönigkeit und so weiter. Aber ich glaube, dass die Text, ich weiß, dass die Textbehandlung, das ist, worauf sie Wert legen. Und das spürt man auch. Und dann gibt es so einen Moment, wo es, ja, Alexander Schneider, der Primus Inter Pares dort mit seinen tollen Sängerkollegen, das ist so, es kribbelt wie Sprudelwasser. Ja, die leben diese Musik. Das können die richtig gut. Und ich habe jetzt den ganzen Sommer über, haben wir fast ein, zwei Mal die Woche telefoniert, um das neue Programm vorzubereiten. Und da ist ein ständiges Quirlen und Entwickeln und das macht total Spaß. Ich bin Fan menschlich, aber auch akustisch, was die auf die Beine stellen.
Wird denn ausschließlich Hammerschmidt gespielt dann zum 350. Todestag?
Bei dem Konzert, was wir jetzt vorhaben, am 17.8. dann in Zittau, das ist zum ersten Mal etwas, was ich mir nie getraut hätte. Und da bin ich dem Alexander auch sehr dankbar. Ein reines Hammerschmidt-Programm. Also mal wirklich anderthalb Stunden nur Hammerschmidt zu spielen.
Und warum hätten Sie sich nicht getraut und er schon?
Naja, ich habe seit 10 Jahren jetzt gut diese kleine Reihe da immer am 31.10. am Reformationstag in dieser Kirche, wo auch die Stele steht, ne, der Grabstein da. Und da war immer die Idee, nimm den Hammerschmidt als Ortsheiligen, wenn man das so sagen will, so wie eben Halle Händel hat Zittau eben Hammerschmidt, aber kombiniere ihn mit den drei großen S, also Scheinscheid Schütz oder nimm mal Monteverdi dazu und immer merkt der Zittauer oder der Konzertbesucher, das ist toll, es klingt super, ja, so wie jetzt bei der Aufnahme, klingt super, da muss man sich nicht verstecken. Aber ich war nie so mutig zu sagen, mach mal ein reines Hammerschmidt-Programm. Und der Alexander hat gesagt, warum nicht? Mach mal, es sind so unterschiedliche Gattungen. Wir nehmen da Messen, wir nehmen Kammermusik, das hohe Lied der Liebe und wir nehmen die geistlichen Konzerte damit rein. Und jetzt schickt er mir eine WhatsApp und meinte, Sven, ich hab's ausprobiert. ich habe es gefühlt und das ist ganz toll, das wird super, ich freue mich drauf.
Erinnere mich richtig, ohne Mendelssohn Bartholdy würde kein Mensch Bach kennen, oder?
Mhm.
Also, bitte.
Ja, es ist so ein Revival, das wir da angehen. Man muss das aber behutsam machen.
Es muss doch mal jemand angehen. Ja, und jetzt im Moment genug von Andreas Hammerschmidt. Bin sehr, sehr dankbar für diese Geschichten. Aber jetzt brauche ich Geschichten von Sven Rössel.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
So, und die Frage, die alle lieben: Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Also für mich ist das eher so eine private Vier-Fragen-Probe, die ich mir dann immer stelle. Nach der handle ich, die gilt aber für mich, muss dann immer aufpassen, dass ich die nicht über andere drüber...
Was ist die Vier-Fragen-Probe?
Naja, dass man sich fragt, ist es wahr? Dient es der Gemeinschaft, was ich da tue? Ist es wirklich fair für alle Beteiligten? So in diese Richtung, ja. Und meistens komme ich gar nicht bis ans Ende der Frage, weil schon bei dem Punkt, ist das jetzt wirklich Wahrheit? Kann man ja unterschiedliche Wahrheiten haben, ne? Aber das hilft total so als Maxime. Ja, das ist das, was mir hilft.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Das Schöne ist ja, als Musikpädagoge hat man das ja fast jede Woche, es sei denn, es sind Ferien, wenn der Bassschüler meinen Unterrichtsraum verlässt und ein bisschen besser rauskommt, als er reingekommen ist. Das ist für mich das Bildungserlebnis.
Ich darf Ihnen helfen beim größten Bildungserlebnis Ihres Lebens. Das hat einen Namen und der Name heißt Frau Steffen.
Ah, ja.
Musikschullehrerin in Zittau, die hat so maßgeblich auf ihre Biografie eingewirkt, das kann man gar nicht in Worte fassen, aber Sie versuchen es trotzdem mal. Was hat Frau Steffen angerichtet?
Nun, ja, es ist eine ganz prägende Person. Ich glaube, ihr ist das gar nicht so sehr bewusst, was sie da angerichtet
hat. Aber jetzt wird es jetzt in den nächsten Minuten passieren. Genau.
Wir treffen uns immer noch regelmäßig auf Konzerten und sie ist auch eine Person, die auch viel gehört hat und viel Eindrücke hat. Und sie ist, in Zittau war sie meine Theorielehrerin. Ich hatte irgendwann mal die Idee, Tonmeister zu werden. Und da hat sie gesagt, naja, Sven, kannst du machen, aber da musst du richtig gut sein, du musst gut hören können und wir machen jetzt mal so Tests und Hördiktate, Rhythmusdiktate und so weiter. Und als wir das dann so, ne, als ich dann gemerkt habe, oh, das ist schon, ja, vielleicht jetzt liegt mir nicht so sehr, da hat sie gesagt, ja, übrigens hier, das mit dem Generalbass, so funktioniert das. Und dann gibt es in Zittau so einen Komponisten, Hammerschmidt, und der ist da an der Kirche, wo du jeden Tag zur Schule vorbeiläufst. Und das ist war eine ganz prägende Person und diese Hammerschmidt-Pflege ist ja nun nicht erst seitdem ich da 10 Jahre quasi diese kleine Reihe habe, sondern die gibt es ja in Zittau schon länger. Und sie war da mit der Kirchenmusik sehr aktiv und hat dann einfach mich so sanft, aber doch bestimmt dorthin gepusht oder drauf hingestupst sozusagen mit der Nase drauf. Und dann nahm das, ja, das Spiel seinen Lauf. Dann geht man in die Bibliotheken und guckt dann nach den Quellen und stellt dann fest, ah, das Instrument, was ich spiele, Kontrabass, das spielt da auch eine ganz wichtige Rolle im Basso Continuo. Und dann, ja, hat sie da was ausgelöst, in Stein ins Rollen gebracht. Ja, bin ich ihr sehr dankbar dafür. Und ich wette, die kommt am 17.8. auch zum Zuhören und gibt dann Kritik für diese Veranstaltung. Das muss sein. Und
deutliche Kritik, ja.
Wenn es nicht gut ist, gibt es auch deutliche Kritik. Genau.
Und sie hat sie letztendlich aufmerksam gemacht, dass man sich in Kirchen durchaus aufhalten kann. Ne? Denn von den Eltern waren sie jetzt religiös nicht sonderlich geprägt.
Exakt. Ja, ich sag mal, so ein Kind des Sozialismus oder keine Ahnung, es war ja nicht üblich. Ne? Also ich bin auch heute, sage ich ganz ehrlich, nicht getauft. Und dann hat sich dort eine Welt eröffnet, ja. Ich mag das total und bin sehr dankbar darüber, ne? Wenn man Bach spielen kann, wenn man Schütz spielen kann. Und das ist ja die Identität, auf der wir stehen. Und ich finde, das ist vielleicht auch was mich so triggert wie Hammerschmidt damals, dass er gesagt hat, okay, als Glaubensflüchtling, ich mache die protestantische Kirchenmusik, will jetzt keine Parallelen ziehen, ne? Aber mich selber, wo ich so sage, Mensch, das ist so toll, diese Kirchenmusik, die hat so viel zu sagen. Und wenn ich die spiele oder die vermittle sozusagen, dann kann ich doch was der nächsten Generation weitergeben. Und ich glaube, so ähnlich hat es Frau Steffen mit mir auch gemacht.
Haben Sie mal über Erwachsenentaufe nachgedacht eigentlich?
Also meine Jungs halten mir das regelmäßig vor. Mhm. Ne? Der Kleine wurde jetzt als Zweiter konfirmiert und sagen, ja Sven oder Papa, wann ist denn soweit? Und ich habe aber bei der Eheschließung mit meiner Frau, hat dann die Pfarrerin gesagt, naja, Sie haben ja so viel Kirchenmusik gemacht, Sie wissen doch, worum es geht.
Ja, reicht schon, Herr Rössel. Ist in Ordnung. Das zählt beim jüngsten Gericht.
Ja, super. Wir werden sehen.
Super. Super. Also, Frau Steffen, ein großer Dank an Sie, dass Sie Sven Rössel erstens zur alten Musik geführt haben, zweitens in die geistlichen Räume, damit das auch adäquat aufgeführt werden kann. Aber Mich interessiert dann doch nochmal, Sven Rössel, wenn Sie dann Musik studiert haben, also nicht nur Musikschulen besucht haben, sondern dann Musik studiert haben in Dresden, Köln und Leipzig und dann erfolgreicher Orchestermusiker waren, die ja in der Regel ganz gut bezahlt werden, wenn ich richtig orientiert bin, Kontrabassist. Wieso sind Sie denn dann nach etlichen Jahren wieder in die Heimat gegangen, um eine Musikschule zu leiten? So von außen betrachtet, halte ich das ja fast für einen Abstieg.
Das ist das, was auch an den Musikhochschulen nach wie vor, ich glaube, es ist ein Fehler, aber das wird immer noch so kolportiert nach dem Motto, ja, wenn der Plan A nicht klappt, wenn du die Stelle im Orchester nicht bekommen hast, ja gut, dann machst du halt ein bisschen Musikpädagogik oder geh in die Schulmusik. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich die Besten müssen eben durch dieses Bildungserlebnis mit Frau Steffen, was wir gerade hier besprochen haben, die Besten müssen eigentlich an die nächste Generation ran. Das muss zumindest ebenbürtig sein, was da passiert. Gut, ich halte mich jetzt nicht für den Besten, aber natürlich ist es toll, wenn man dann seinen Orchesterstuhl hat. Und ich habe das über 7 Jahre gemacht. Also ich war in Dessau 7 Jahre vorher, auch in München und in Hamburg. Und das ist ein toller Beruf, ist großartig. Und mehr oder weniger sicher auch dieser Arbeitsplatz und hat mir auch total Spaß gemacht. Aber wissen Sie, wenn Sie dann zum dritten Mal von Richard Strauss, also Sprach Zarathustra, auf dem Pult haben, ne? Ich habe es in Hamburg gespielt, in München gespielt und in Dessau.
Und nicht nur einmal wahrscheinlich.
Ja, so. Und das ist auch toll, da gibt es für Kontrabass viel zu spielen, ja. Das ist super. Und es macht Spaß, ist ja so geschrieben. Aber dann ist man fertig mit dem Stück und schwitzt, ja, in dem Opernhaus da. In Dessau ist ja riesig.
Ja, und zu groß für die Stadt, definitiv.
Ja, ist halt aus anderen Zeiten irgendwie. Ja. Und dann geht der Blick so ins Publikum und man fragt sich natürlich, ich meine, die Auslastung ist schwer zu machen, ne, bei so einem großen Haus, aber man fragt sich, okay, was passiert in Zukunft? Und da habe ich dann eben gemerkt, ich komme ja aus einem Pädagogenhaushalt, ich möchte was weitergeben an die nächste Generation. Und zu der Zeit war eben auch eine Stelle ausgeschrieben in meiner alten Heimat sozusagen und habe einfach die Initiative ergriffen. Jetzt, was ich vorhin sagte, man war einmal draußen, und er hat das Internationale gesehen, hat die Stücke gespielt und kehrt dann nochmal zurück und gibt es an die nächste Generation weiter. Das ist was mich umtreibt.
Es gibt ja auch private Vernunftgründe für so eine Entscheidung, dass man in Zittau besser Kinder bekommen und großziehen kann als irgendwie international unterwegs.
Das ist richtig. Ja, auch eine gewisse Sicherheit auch, ja, genau, nicht dieses Rumziehwesen oder wie sagt man, ne? Dann gehst du von da nach A, B und C. Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt die beiden Kinder, wobei der Große war davon überhaupt nicht begeistert. Der war in der Vorbereitungsklasse vom Thomaner Chor und der fand das schrecklich, weil er stand da im Bad und hat geweint, hat gesagt, Papa, ich will in diesen Chor. Warum gehen wir jetzt in die Oberlausitz? Auch wenn da Oma und Opa sind und so weiter. Ne? Das ist ja auch wichtig für eine Familie, die Großeltern und so weiter. Und dann hat er da ein ganz hartes Jahr in Zittau durchgestanden und war dann happy, dass er dann ins Alumnat konnte.
Waren Sie denn glücklich mit dieser Entscheidung von Anfang an und dann noch dauerhaft?
Ja, das ist ambivalent. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Heimschläfertage auch gewährleistet werden können. Und das haben wir ihm natürlich nicht bieten können. Ne? Da liegen ja über 200 Kilometer dazwischen. Da holt man das Kind dann nicht nach Hause und fährt dann Donnerstag früh wieder hin. Da hat dann meine Frau gesagt, wir brauchen noch eine zweite kleine Wohnung da, um das wenigstens diese Nestwärme wieder aufzufüllen, was ihm ja dann fehlt. Das kann gar kein Internat leisten, auch wenn die da tolle Erlebnisse haben. Also es ist ambivalent, ja, diese tollen Erlebnisse, tolle Musik, aber dann diese Nestwärme ist auch wichtig.
Und Sie haben dann auch die Pandemie erlebt, da kann man sich dran erinnern, zumal Sie eine Spur hinterlassen haben zusammen mit anderen, nämlich einen Protest, eine Petition an die Landesregierung, Zittau gemeinsam. Mhm. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also Sie haben kritisiert, wie sorglos man mit den Montagsspaziergängen umgegangen ist in der Pandemiezeit. Also Menschen, die dann tatsächlich ganz massiv protestiert haben gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Und haben gesagt, also Regeln bitte schön durchsetzen und Impfquote möglicherweise erhöhen, wäre ganz gut. Das war Ihre Position und Sie sind dann erst recht beschimpft worden.
Ich habe viele Liebesbriefe bekommen zu der Zeit.
Staatsbüttel und Untertan, der sich allem beugt, was da an Zumutungen von der Bundesregierung und von den Landesregierungen auf die Bürger zukam. Zittau gemeinsam, was bleibt davon hängen? Und wie stehen Sie heute zu den Corona-Maßnahmen-Kritikerinnen?
Ja, das ist auch ein ambivalentes Thema. Und dafür, dass das noch gar nicht so lange her ist, drückt man das manchmal gerne ins Gart. So, was ist jetzt übrig geblieben davon? Also ich sage über diese Zeit zusammenfassend, das war mein Crashkurs in Demokratie. ich habe ja gar nichts dagegen, dass man demonstriert, und ich habe auch gar nichts dagegen, dass man seine Meinung sagt, und die kann ja jeder tun und veräußern und auch über das Ziel hinausschießen. Was mich damals maßlos geärgert hat, war, wir hatten die Musikschule direkt, oder das ist nach wie vor noch so ein schönes bürgerliches Haus am Marktplatz, frisch restauriert, mit ganz vielen Auflagen, die wir den Kindern vor allen Dingen angetan haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann macht man diese Tür auf, das Tor quasi zum Marktplatz, und dann steht man da in dieser Demonstration, und da habe ich eben nicht verstanden, wieso ist denn das Recht auf Ausbildung nicht so hoch wie das auf Demonstrationen? Gibt es da unterschiedliche Sachen? Und es wurde mir dann auch viel erklärt, dass das höher steht. Und dann habe ich aber gesagt, na gut, dann aber bitte, dann lass doch bitte die Kinder in Frieden. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch noch auswerten müssen.
Immer noch.
Ja, und das, was Sie jetzt fragten, was macht das mit der Stadtgesellschaft? Es ist ja so, dass dort unten, ich habe immer aus dem Fenster geguckt, wollte unterrichten, das ging halt nicht, weil es so laut war. Ja, wir mussten dann quasi ins Hinterhaus ausweichen. Und ich habe dann mal runtergeschaut und gesagt, ach guck, kennst du, bin dann auch runtergegangen am Abend, habe mit denen geredet. Das ging ja. Ja, es gab andere, die wiederum gesagt haben, nee, ich könnte das nicht und das ist gefährlich. Das war es ja nicht. Es war zwar eine aufgeheizte Stimmung, aber nicht so, dass man da irgendwie ein Messer im Rücken hatte, sondern man hat miteinander gesprochen und aber auch und auch mit den Redensführern oder so, die da die Reden gesprochen haben, habe ich auch, man kannte sich ja in der Stadt. So, und wir haben aber nach wie vor, so bilde ich mir zumindest ein richtig gutes Verhältnis. Und zum Beispiel, zum Thema Hammerschmidt, diese Reihe, von der ich gesprochen habe, 10 Jahre lang, wo wir immer am Reformationstag diese Aufführung machen, die habe ich zusammen mit einem der Aktiven in dieser Montagsrunde da auf den Weg gebracht und aufgesetzt. Und wir treffen uns regelmäßig bei Kulturveranstaltungen. Und das ist, was ich meine, das stiftet Gemeinsinn bei Kulturveranstaltungen, wenn Menschen unterschiedlicher Auffassung zusammenfinden über die Kultur. Und wenn man das aber, das ist der kritische Punkt in der Corona-Zeit, wenn man das untersagt, ist das ein nachhaltiger Schaden an der Gesellschaft. Und das hat mich als Pädagogen umgetrieben und das hat die unten auf dem Marktplatz umgetrieben. Und vielleicht lagen wir da gar nicht so weit auseinander, aber die Mittel waren unterschiedlich. Und das zu kritisieren, das fand ich nicht immer fair, was da passiert ist.
Ja, und dass Sänger und Blechbläser auf die Corona-Maßnahmen nicht gut zu sprechen sind, das erklärt sich natürlich auch durch diese wunderbaren Experimente, ja? Über die Verbreitung der Aerosole.
Ja, hätte man vielleicht weglassen können.
Wirklich irre. Es gab große Befürchtungen, Sven Rössel, dass Kultureinrichtungen, Kulturveranstalter wirklich sehr, sehr lange Probleme damit haben werden, ein Publikum zurückzugewinnen. Auch bei den Musikschulen gab es durchaus Befürchtungen. Donnerwetter, kommen denn die Jungen und Mädchen zurück in die Schulen? Ist das gut gelaufen?
Ja, das kann man rückwirkend sagen. Man kann es ja auch messen. Es gab natürlich eine Delle. Und ja, die bösen Zungen sagen, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wer nicht richtig geübt hat oder nicht vorwärts gekommen ist, der hat das dann in der Corona-Pandemie dann einfach beendet. Diese Delle gab es. Was mich immer so ein bisschen umgetrieben hat mit Sorge, war in den ganzen Kitas, wo wir die ganze frühkindliche Ausbildung machen, dass da im Grunde so eine verlorene Generation entsteht. Und das merkt man jetzt so ein Stück weit, dass sich das so nach hinten fortsetzt. Aber im Wesentlichen in der Schülergenerationspyramide, die wir da haben an der Musikschule, im Wesentlichen aber haben wir jetzt die Zahlen vom Vor-Corona-Niveau wieder bekommen. Und wir haben ja auch so einen Push gekriegt als Musikschule, als Organismus, weil wir müssen uns ja auch gut aufstellen, dass wir auch ein attraktives Angebot machen. Ja. Ich kann ja nicht immer noch nicht den alten Hut permanent immer wieder anbieten. Ich muss auch was Neues machen.
Eine Sache fand ich auch sehr interessant. Sie haben ja viel, viel Erfahrung mit Musikschulen in ländlicheren Räumen, sagen wir es mal so. Und wenn man dann immer nur an die Metropolen, an die großen Städte denkt und sagt, ja, wir müssen was tun fürs junge Volk und die Studentinnen und Studenten, wenn dann Sven Rössel kommt. Übrigens, ich habe die Erfahrung gemacht und ich glaube, das kann man auch statistisch belegen, dass in den kleineren Städten und ländlicheren Räumen möglicherweise größere Familien mit mehr Kindern leben, die Musikschulen wirklich dann auch besuchen als attraktives Angebot. Das erklärt nebenbei auch, glaube ich, den wahnsinnigen Erfolg der Freiwilligen Feuerwehren in den kleinen Ortschaften.
Ja, die müssen bloß die richtigen Strophen des Deutschlandsliedes abspielen. Gut, davon, das kann man an der Musikschule übrigens lernen.
Davon abgesehen, aber dass wir da gedanklich manchmal ein bisschen verrückt sind und zu sehr auf die Metropolen gucken.
Das haben wir neulich im Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auch festgestellt. Das haben wir alle uns, dieses Gefühl, was Sie gerade beschrieben haben, ist statistisch messbar. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind in nicht urbanen, also in den ländlichen Bereichen. Und jeder von den Musikschulen, von den 25, drei sind ja in den Städten, jeder sagt dann, Mensch, teilweise sind das ja 5 Kinder, die da auch an die Musikschule kommen. Da gibt es also Familien, die investieren richtig Geld in die musische Ausbildung ihrer Kinder. Also ich finde das ganz stark und das ist auch ein gewisser Rückhalt da. Ja, Sie haben recht. Ja.
Wir haben eine schöne Aktion bei MDR Kultur, Erinnerung an den Sommer 1990. Mhm. Also 3. Oktober, dieses willkürlich gewählte Datum ist ja eher unwitzig. aber der Sommer mit Währungsunion und der Reisemöglichkeit, das war natürlich ein ganz spannendes Unternehmen. Da waren Sie 8 Jahre alt. Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie an den Sommer 90?
Naja, also der erste Impuls war ja, wir sind kurz nach der Maueröffnung rübergefahren. Das war aber November, glaube ich. Ne? Also im Winter, weiß ich noch, mit Kollegen meiner Mutter sind wir rübergefahren, mit Matchbox und Walkman dann nach Hause kommen. Das sind so diese Prägung, die ich da hatte. Ne? Irgendwas musste ja als Kind mit dem Begrüßungsgeld umsetzen. Ja, aber wie gesagt, im Winterhalbjahr. Was ich auch so im Hinterkopf habe, ist so diese Unsicherheit aus dieser Zeit. Das schwebt da so ein bisschen mit, das prägt ja das Kind auch, würde ich mal sagen. Das ist mein inneres kleines Kind sozusagen. Aber ein ganz großes Erlebnis war eigentlich mit dem Trabant meines Großvaters, sind wir dann zu viert von Zittau nach Köln gefahren. Und das war ein bisschen, ja, ich glaube, der Spätsommer 90 war das gewesen. Und das kann man sich heute, also ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht und überstanden haben. Ist ja auch der Weg zurück, ja, mit den vielen Stopps und mit diese Enge und so. Aber das, ja, haben wir halt gemacht. Und es war toll, weil da Familie war von meinem Großvater, die man besuchen wollte.
Das war die Zeit, in denen Grenzen sich geöffnet haben. Mhm. Und jetzt werden sie nicht geschlossen, aber es wird wieder kontrolliert. Das merken Sie ja auch in unmittelbarer Nachbarschaft zur Oberlausitz.
Ja, das ist richtig. Wir haben ja gemerkt, dass Schengen ganz schnell auch kippen kann. Das war in der Corona-Zeit auch. Das fand ich ganz spooky, dass da wieder Menschen mit MP an der Grenze standen. Ich kannte das von meinem Schulweg. Ja? Also zu DDR-Zeiten war das ja noch gang und gäbe und ein Stückchen länger, glaube ich, auch noch, dass die Grenzen bewacht worden sind. Und dieser Schritt zurück ist das eine. Und jetzt haben wir dasselbe Ding mit den Grenzkontrollen wieder. Wir waren im Sommer auch in Polen im Urlaub und ich dachte so, mein Gott, das kann doch nicht sein. Und gerade als Musiker, ne, wir hatten es vorhin von Reisen und dass man einfach freizügig seinen Job ausüben kann, dass ich in Mailand arbeiten kann. Das wäre ja zu DDR-Zeiten undenkbar gewesen. Also ich will um Himmels Willen nicht wieder zurück zu gesicherten Grenzen. Also für meinen Beruf wäre das eine Katastrophe.
Ja, kann ich gut verstehen. Und jetzt sind Sie Leiter der Kreismusikschule Hans Schütz in Torgau und freuen sich wahrscheinlich auch rauf und runter, dass der Doppelhaushalt 2025-26 des Freistaates Sachsen endlich so ungefähr zu 99% absehbar beschlossen ist und dass man wieder nachdenken kann und rechnen kann und wirtschaften kann. Mhm. Wie fällt Ihre Bilanz da aus mit Blick auf die Zahlen des Doppelhaushaltes?
Naja, zum Glück wurde ja am Kulturraumgesetz nicht nur die verpflichtenden Elemente quasi da auf den Weg gebracht, sondern ein Stück mehr, dank aller Beteiligten, die sich darum auf den Weg gemacht haben. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Zeichen, dass man da eben nicht spart, weil Sie vorhin sagten, wird das nur deklariert, Kultur im ländlichen Raum, oder eben ist es tatsächlich untersetzt? Und das ist es jetzt. Leider zu spät. Und vielleicht auch nicht mit dem Maß, wie der Tarif gewachsen ist in der Zeit. Ja, das kann man immer sagen, zu spät und zu wenig. Aber es ist besser als gar nicht. Und wir hatten diese Dürreperiode jetzt für 6 Monate, die hat uns nicht gut getan. Das ist wie so ein Stillstand. Und da hieß es dann immer, ja, Herr Rössel, regen Sie sich doch nicht so auf. Wir bewahren das doch. Ist doch alles gut. Da habe ich gesagt, naja, es ist nicht ganz so. Gerade so im Ganztagsbereich, wo wir auch wirklich viele Kinder erreichen können, in Kooperation mit den Schulen, da wurde gekürzt. Interessanterweise. Und da gehen wir ein Stück weit zurück. Da ist nicht bewahren. Das ist diese Rückwärtsbewegung. Da erreichen wir plötzlich nicht mehr so viele Kinder, die bereit sind, Entgelte an der Musikschule zu bezahlen. Das finde ich schade.
Seit 3 Jahren sind Sie ehrenamtlicher Kultursenator des Freistaates Sachsen. Werden die Damen und Herren eigentlich gehört? Ja. Oder sind Sie ein bisschen Folklore und Sahnehäubchen?
Ja, ach, das sagt man so, zahnloser Tiger, ja. Ist so ein bisschen die könnte man so unterstellen. Aber trotzdem werden wir gehört, es gibt offene Türen, allerdings müssen jetzt auch Taten folgen. Es gibt ja jetzt den Doppelhaushalt jetzt, aber wir müssen jetzt im Grunde schon in die Zukunft investieren und sagen, es ist total wichtig, das, was ich vorhin sagte. 1% Kultur reduziert 20% Hasskommentare. Da muss man nicht müde werden. Und ich habe so den Eindruck, auch unter den Abgeordneten im Landtag gibt es vielleicht gar nicht mehr so viele, die das auch aufnehmen können, aber die Akteure im Kulturbereich, die sagen, ja, macht das, redet miteinander, auch in den Ministerien.
Ja. So, und am 17. August das große Konzert.
Ja.
100% Andreas Hammerschmidt. Mit Wir haben Lieblingsensemble. Der
Polyharmonik. Mhm.
Genau. Und der Batzdorfer Hofkapelle. Ja. Und Sie spielen mit auf einer Violone. Mhm. Habe ich noch nie gehört vorher, Violone.
Ja.
So ein Mittelding zwischen Cello und Kontrabass. Ne?
Exakt. Also, genau, der historische Vorläufer dieser beiden Instrumente. So Violoncello, da steckt ja das zurechtgeschnittene Violone-Instrument mit drin. Sozusagen.
Genau. Und Ihr Porsche 356 ist ein Nachbau eines Instruments aus dem Jahr 1590.
Richtig.
Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Sie gesagt haben, ist aber gar nicht schlimm. Es gibt ja Freaks, also tolle Musikerinnen und Musiker, die schwören auf Antiquitäten, Musikinstrumente. Mhm. Und Sie sind aber glücklich mit Ihrem zeitgenössischen Nachbau.
Ja, erstens mal gibt es da eine schöne Geschichte, weil wir haben den in der Toskana quasi abgeholt mit meiner Frau und unserem Burschen. Der war da gerade ein Jahr alt mit Kinderwagen und so. Gibt es eine tolle Geschichte mit super Holz und richtig historisch kopiert, richtig gut. Und ich glaube, diesen Salo-Bass, den hätte ich, den kann man ja im Original nicht bezahlen. Ich glaube, der steht sogar im Museum. Und ganz ehrlich, damals war das ja auch ein neu gebautes Instrument. Ja, wenn wir schon historische Aufführungspraxis machen, es spricht nichts dagegen. Ja, jetzt werden mich die Kollegen hinterher anrufen und sagen, das stimmt nicht, Sven. Spricht aber nichts dagegen, wenn man auf Kopien spielt.
Danke, danke. Und nicht jeder kann es sich leisten. Ja. Dann für diese Aufführungen viel Erfolg, Sven Rössel. Mhm. Und für die Hammerschmidt-Werkausgabe, da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Die Hälfte liegt wohl vor. Und ist
ja, deutlich. Wir haben das Bergfest schon gefeiert. Ja.
Sehr schön. Und die restlichen 300 schaffen Sie auch noch. Und viel Erfolg für die Kreismusikschule Hans Schütz in Torgau mit den verschiedenen Standorten.
Mhm. Wir sind auf einem guten Weg.
Auf dass Ihnen der Nachwuchs nicht ausgeht und dass Sie die Tarifsteigerung für die mittlerweile festangestellten Lehrkräfte dann auch noch schaffen in den nächsten Jahren. Ich sage herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille. In der kommenden Woche zwei Gäste, Sigrid Weise und Helmut Kolb, Inhaber und Betreiber des historischen Kinos Cinema in Barbie. Und die werden beglückt am 15. August mit einem Sommergesang. Das historische Kino seit 2021 als Kultur- und Begegnungsstätte aktiv. Und der Sommergesang als Dank des MDR-Rundfunkchors an sehr, sehr ausgewählte, schöne Kulturinitiativen in Mitteldeutschland.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD-Audiothek.